Ja, 2 Wochen Januar schon, hat Miriam gesagt, und ich sehe, der Januar schlägt voll zu. Wir haben hier vorne ein riesiges Januarloch. Also ab Februar müsst ihr wieder aufrutschen, also nach vorne kommen. Sehr gut, also letzte Woche hat der Andreas über die Jahreslosung gesprochen und die Predigt hat mich inspiriert, vielen Dank. Ihr habt sie zwar vorher schon gehört, aber wisst ihr sie noch, die Jahreslosung? Ja, ja, dann lasst mal hören. Sehr gut, alles was ihr tut, soll in Liebe geschehen. So ist sie auf Deutsch. Sie hat 8 Wörter und im Englischen kommt sie sogar nur mit 4 Wörtern aus. Do everything in love, haben wir letzte Woche gelernt. Und so oder so macht dieser Vers, die Jahreslosung, von der Länge her uns sicher keine Mühe. Man sagt nämlich im Deutschen, Sätze bis und mit 12 Wörtern sind leicht zu verstehen, mit 8 sind wir da total safe. Also von der Länge her ist dieser Vers nicht schwierig zu verstehen. Was mir aber Kopfzerbrechen bereitet, ist das Wort Liebe. Das ist so ein großes Wort. Und es ist so vielseitig gefüllt und manchmal vielleicht auch ein bisschen überfüllt. Und es ist wirklich schwierig zu beschreiben, was denn Liebe genau ist. Und darum lasst uns heute Morgen über Liebe reden. Gehen wir ein bisschen zurück zu den Griechen. Die hatten 3 Wörter für die Liebe: Eros, Philia und Agape. Und schon nur diese 3 Wörter zeigen auf, was für ein riesiges Themengebiet quasi die Liebe doch einnimmt. Eros steht für begehrlich und sinnlich erotische Liebe. Im Griechischen war Eros ein Gott und er war zu vergleichen mit dem römischen Amor. Der Ausdruck Eros bezeichnet in der antiken griechischen Literatur und auch in der Philosophie eine Form von sehr starken Begehren. Es ist so, wie es über einem kommt, so ein starkes Begehren, Verlangen. Wenn der Mensch Eros verspürt, ist es wie wenn eine übermenschliche Macht quasi von einem Besitz ergreift. Das war das Verständnis von damals und darum wurde diese Liebe, die Eros-Liebe, eben auf die Gottheit Eros zurückgeführt. Ganz anders ist es bei der Philia. Sie beschreibt den Aspekt der Freundschaft, der freundschaftlichen Liebe. Die Philia, die ist abhängig von der Reaktion vom Gegenüber. Die Philia wächst dann, wenn ich dem Gegenüber etwas gebe und der gibt mir zurück, dann wächst die Philia. Aber die Philia, die kann auch abnehmen, wenn ich etwas gebe und die Reaktion des Gegenübers bleibt aus und das wiederholt. Dann wird die Philia kleiner. Philia ist eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Man könnte sagen, ich liebe dich, wenn du mich heiratest. Vielleicht fängt die Liebe schon vorher an. Ich liebe dich, weil du so schön bist. Ich liebe dich, weil du mich versorgst. Ich liebe dich, solange du mir treu bist. Das sind schon so Sätze, die kommen uns mehr oder weniger bekannt vor. Es ist an eine Abhängigkeit geknüpft. Und spannend ist, dass die antike griechische Literatur praktisch nur von Eros und Philia sprechen. Die 3. Art der Liebe, die sie ja auch noch hatte, der 3. Begriff, die Agape, die haben sie eigentlich nicht gebraucht. Dieser Begriff war eigentlich fast leer. Erst dann mit dem Neuen Testament und auch mit der Übersetzung vom Alten Testament ins Griechische wurde der Begriff Agape richtig gefüllt. Und diese Agape, wie es die Bibel versteht, bezeichnet eine göttliche oder von Gott inspirierte, uneigennützige Liebe. Sie beschreibt insbesondere auch die gegenseitige Liebe zwischen Christen. Also eine Liebe, die Christen miteinander verbindet. Und zwar ohne, dass schon irgendwie eine Freundschaft bestehen müsste. Bei der Philia müsste irgendwie eine Freundschaft bestehen, um verbunden zu sein. Die Agape sagt, wir sind schon nur verbunden, weil wir Christen sind. Und daneben bezeichnet die Agape aber auch die Nächstenliebe Und ich finde ganz außerordentlich auch die Feindesliebe. Bei keinem anderen Begriff würde man von Feindesliebe dann noch sprechen. Und wenn wir eine gute Definition von der Agape-Liebe wollen, dann können wir 1. Korinther 13 lesen. Andreas hat uns den letzte Woche vorgelesen, dieses Kapitel. Und da lehrt uns Paulus, was die Agape-Liebe ist. Er beschreibt sie dort ab Vers 4 als eine gütige, geduldige, großzügige und gleichzeitig demütige Liebe, die nicht egoistisch ist und die keine Schadenfreude hat. Die Agape-Liebe lässt einem durchhalten, gibt einem Hoffnung und ist unerschütterlich. Sie bleibt bestehen. Das ist eine ziemlich großartige Liebe. Und die Agape-Liebe, die deckt sich mit dem hebräischen Ahav. Dieses Ahav zeigt im Alten Testament einen Gott, der sein Volk liebt. Das ist häufig zu lesen, Gott liebt sein Volk. Das ist immer Ahav, Gott liebt die Väter, er liebt Salomo und er liebt die, die gerecht sind. Und ebenso wird im Alten Testament bei den 10 Geboten dann befohlen, die, also so eine Ahav-Liebe, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, wird uns da befohlen, und auch den Fremdling zu lieben. Und ihr merkt schon, Ahav und Agape sind eine ganz andere Qualität der Liebe zu dem, was sonst die Welt so unter Liebe verstand, also Eros oder Philia. Und dann habe ich im Calver Bibellexikon einen Satz über die Agape-Liebe gefunden und den möchte ich hier mit euch teilen. Da steht, tatsächlich ist die Liebe, also die Agape, welche das Neue Testament bezeugt, etwas Neues, nicht Neigung oder Leidenschaft, sondern Wille und innerer Drang zum Wohlmeinen und Wohltun bis zur selbstmitteilenden und selbstverleugnenden Hingabe. Es ist etwas Neues, das können wir uns mal merken. Und dann ist sicher das Ende spannend und da der Begriff Wohlmeinen. Ich musste selber schnell nachschauen. Wohlmeinen, das ist jetzt nicht mehr in meinem Sprachgebrauch. Wohlmeinen. Aber es ist so, wie es klingt. Wohlmeinen, da habe ich gefunden. Freundliche Gesinnung, Wohlwollen, gute Absicht, der Zustand, da man es wohl meinet mit anderen zu ihrem Besten. Wohlmeinen. Sehr schön. Und dann kam ja vorher in dem Satz auch noch Wohltun. Wohltun ist klar, das ist dann die Tat. Nicht nur, dass man es wohl meint, sondern dann auch noch wohltut. Weil nur Wohlmeinen bringt ja dann auch niemand etwas. Also, bei der Agape-Liebe geht es also um einen inneren Willen. Das ist schon mal ganz wichtig. Ich will. Oder ich will halt nicht. Aber wenn wir von Agape reden, dann will ich. Geht es um einen inneren Willen und Drang, sowohl von der Absicht wie auch von der Tat her, es mit dem anderen gut zu meinen und dann über das Meinen hinaus auch gut zu tun. Und das tut die Agape-Liebe mit einer Hingabe, die bis zur Selbstverleugnung geht. Das habe ich mir hier so aufgeschrieben und ich weiß gar nicht, wie lange ich an diesem Satz gesessen bin. Das war eine Zangeburt. Ich blende ihn euch hier mal noch ein und lese den doch mal selber noch kurz durch. Wenn ich raten müsste, dann seid ihr beim Wort Selbstverleugnung hängen geblieben. Mir ging es auf jeden Fall so. Jetzt müssen wir schnell wissen, was die Bibel unter Selbstverleugnung versteht. Selbstverleugnung ist wahrscheinlich in unseren Ohren oder in unseren Augen nichts Positives, etwas Negatives. Aber die Bibel versteht Selbstverleugnung nicht als Gegenteil von Selbstliebe. Die Bibel lehrt ja sogar, Selbstliebe ist etwas Gutes, etwas Wichtiges. Sie versteht somit Selbstverleugnung als Gegenteil der Selbstverliebtheit. Und das ist im biblischen Konzept etwas nicht Gutes. Es ist nicht gut, selbstverliebt zu sein. Und das Gegenteil ist die Selbstverleugnung dann. Wer selbstverliebt ist, verliert sich an das Leben, quasi in dieser Welt, und verliert auch die Nachfolge aus seinen Augen. Und das sehen wir dann auch im Matthäusevangelium so, wo Jesus Folgendes zu seinen Jüngern sagt. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 16, 24. Jesus hat uns das also selber vorgelebt, was es heißt, sich selbst zu verleugnen, diese quasi Selbstverliebtheit zu beenden. Er hat wörtlich sein Kreuz auf sich genommen und sich mit totaler Hingabe für uns geopfert. Und da hatte keine Selbstverliebtheit Platz. Und da zu dieser Tat, die Jesus dann gemacht hat, da wäre auch keine Philia oder keine Erosliebe fähig gewesen. Das konnte nur die Agape-Liebe tun. Und das bedeutet aber eben auch, dass diese Liebe Gottes, die Agape-Liebe, uns von Gott vorgelebt wird, wurde und wird. So wie es eben dann auch im 1. Johannesbrief geschrieben steht, das ist die nächste Bibelstelle, 1. Johannesbrief 3,16. Das Johannes 3,16 können wir uns gut merken. Jetzt müssen wir einfach noch 1. Johannes 3,16 draus machen. Jesus Christus hat sein Leben für uns eingesetzt. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Deshalb müssen auch wir unser Leben für unsere Geschwister einsetzen. Und da, wo jetzt hier Liebe steht, ist natürlich Agape im Originaltext. Gott ist die Quelle dieser Agape-Liebe. Er hat uns zuerst geliebt und das können wir auch, wenn wir noch ein Kapitel weiterspringen im 1. Johannesbrief, dann da nochmals lesen. Ich lese mal den Vers 10 aus 1. Johannes 4. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Diese wunderbare und uneigennützige und wohltuende Agape-Liebe, die Gott uns entgegenbringt, die verändert uns. Wo wir Menschen sonst viel eher so die Philia-Liebe oder die Eros-Liebe quasi leben oder an der interessiert sind, beginnen wir jetzt, wenn wir die Agape-Liebe selber erfahren haben, auch Agape-Liebe zu leben. Wenn wir jetzt noch die Verse 11 und 12 lesen, dann sehen wir das. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Geht es weiter? Niemand hat Gott jemals gesehen, aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden, dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Und Johannes sagt hier eigentlich zwei Dinge. Erstens, wir müssen einander lieben, weil Gott uns so sehr geliebt hat. Diese Liebe, die von Gott herkommt, die will, dass auch wir einander uns lieben. Und dann zweitens, seine Liebe kommt mit einem Ziel zu uns. Und das ist spannend. Sie will, dass wir einander auch so lieben, wie Gott uns geliebt hat. Also diese Liebe kommt nicht neutral zu uns, sondern sie will uns dazu bewegen. Sie hat diese feste Absicht. Gott sendet seine Liebe und die Liebe hat die Absicht, dass auch wir so lieben. Weil, denn dann bleiben wir mit Gott oder dann bleibt Gott mit uns verbunden, steht da. Und das ändert für mich den Vers von der Jahreslosung nochmals ein bisschen, die Bedeutung. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Ja, wenn die Liebe, die Gott uns entgegenbringt, uns dazu bringen will, sie verfolgt ja genau dieses Ziel. Also die Liebe, die Gott uns schickt, die will, dass wir genau das tun. Wenn wir die Liebe bekommen, dann ist das die Absicht dieser Liebe, dass wir genau so handeln. Gott gibt uns seine Liebe, damit wir in unserer Agape-Liebe, dass wir uns so lieben können und damit wir eben damit mit Gott verbunden sind. Wenn wir die Jahreslosung tun, dann tun wir das nicht einfach, weil es Paulus von uns verlangt, sondern weil eben erstens die Liebe Gottes das in uns bewirkt und zweitens, weil uns das so in der Gemeinschaft mit Gott hält. Wisst ihr, ich kenne eigentlich immer gerne den Grund, wenn ich etwas tun soll. Und besonders schlimm war das so in meiner Zeit im Militär. Wenn man da mal gefragt hat, wieso müssen wir das tun, dann kam oft der Satz, ist so, weil ist so. Und für mich war das nie eine ganz plausible Erklärung. Und auch hier bei der Jahreslosung, oder? Ja, tut einfach alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und ich frage mich dann, ja, warum? Natürlich klingt das gut, aber es ist auch extrem anstrengend. Es ist herausfordernd. Also wenn ich schon so viel Energie da reinstecken soll, warum? Und ja, der Grund ist, weil Gottes Liebe es so will. Und ich will ja Gottes Liebe haben. Und wenn Gottes Liebe das in mir bewirken will, dann ist das der Grund. Ich soll die Liebe Gottes wirken lassen in mir. Und dann kommt dieses Ergebnis raus. Genau. Und ich muss das nicht tun, weil Paulus es sagt. Ich mag Paulus wirklich sehr. Aber etwas tun, nur weil Paulus es da im 1. Korintherbrief schreibt, das wäre falsch. Aber wenn ich sehen kann, dass es der Wille Gottes ist, ja dann bin ich dabei. Und wenn ich dann noch sehen kann, dass es gleichzeitig auch der Weg ist, wie Gott mit uns verbunden bleibt, dann bin ich sowieso dabei. Und ich finde es gut, diesen Hintergrund aus dem 1. Johannesbrief da zu haben. Thema 1. Johannesbrief. Ich habe da noch mal etwas anderes gefunden. Wir müssen wieder zurück zum Kapitel 3. Ich habe da ja schon den Vers 3,16 vorgelesen. Der ist so eingebettet in einem ganzen Abschnitt und ich möchte euch den ganzen Abschnitt noch vorlesen, ab Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben, schreibt der Johannes. Wir sollen nicht wie Kain sein, der vom Bösen stammte und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? Weil sein ganzes Tun böse war, das seines Bruders aber gerecht. Brüder und Schwestern, wundert euch nicht, wenn diese Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Bereich des Todes in den des Lebens hinübergegangen sind, denn wir lieben unsere Brüder und Schwestern. Wer nicht liebt, bleibt im Bereich des Todes. Wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat das ewige Leben, es bleibt nicht in ihm. Jesus Christus hat sein Leben für uns eingesetzt. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Deshalb müssen auch wir unser Leben für unsere Geschwister einsetzen. Stellt euch vor, jemand ist mit allem gut versorgt und sieht, dass sein Bruder oder seine Schwester Not leidet. Wenn er sein Herz vor ihrer Not verschließt, wie kann dann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Wichtig sind mir hier die Verse 11, 14 und dann 17. Und die schauen wir jetzt gemeinsam an. In der Tat, Johannes ist so etwas wie der Liebesapostel. Das ist so das ganz große Thema von Johannes, die Liebe. Und wenn er dann schreibt, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dann meint er, die ihr von Anfang an von mir gehört habt. Wir sollen einander lieben. Ja, Johannes, du hast recht. Das erzählst du uns oft und wir wollen es lernen. Dann in Vers 14, da wird es ein bisschen drastisch. Jeder Christ soll seinen Mitchristen lieben und wer das nicht macht, der bleibt im Bereich des Todes. Sprich, wer das nicht macht, wird, wenn wir uns dann einmal vor dem Herrn verantworten müssen, dort vor diesem Gericht nicht bestehen können und wird dann auch kein ewiges Leben haben. Das ist schon hart. Und wenn wir die Vers 15 und 14 und 15 zusammen anschauen, dann sehen wir auch, dass Johannes hier entweder von Liebe oder von Hass spricht. Er macht keine Abstufung dazwischen. Er sagt nicht, ja, Liebe, Hass oder neutral, und neutral ist auch okay. Das sehe ich hier überhaupt nicht. Johannes ist hier schwarz oder weiß und er bietet keine Abstufung dazwischen an. Wer seine Geschwister im Herrn liebt, der hat das ewige Leben und der bleibt damit auch in Gemeinschaft mit Gott. Und wer das nicht tut, der hat das halt nicht. Und in Vers 17, dann gibt dann Johannes so ein praktisches Beispiel, was es heißt, sein Leben für unsere Geschwister einzusetzen. Stellt euch vor, jemand ist mit allem Guten versorgt, steht da im Vers 17, und sieht, dass sein Bruder oder seine Schwester Not leiden, wenn er sein Herz vor ihrer Not verschließt. Wie kann dann die Liebe Gottes in ihm bleiben, fragt er. Und dieser Vers ist eindeutig. Und er erweitert die Jahreslosung um einen weiteren Aspekt. Paulus spricht davon, dass alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Und Johannes warnt uns jetzt auch noch vor dem Nichtstun als liebloser Akt. Spannend, oder? Es geht nicht darum, dass alles, was wir tun, in Liebe passieren soll, sondern wir werden auch noch gewarnt, nichts zu tun, wenn uns so etwas ins Auge sticht. Das ist absolut toll, oder? Ich habe es jetzt in einer Predigt geschafft, die schwierige Aufgabe der Jahreslosung noch ein bisschen schwerer zu machen. Ganz so schlimm ist es nicht. Denn was mich wirklich stark ermutigt an all diesen Versen, ist die Tatsache, dass diese Agape-Liebe, die Gott uns entgegenbringt und mit der er unser Herz füllt, eine Liebe ist, die einen Willen hat. Das ermutige mich sehr. Und diese Liebe hat nicht nur einen Willen, die verfolgt einen Plan. Und sie will uns dazu anstecken, dass wir diese Liebe auch gegenüber anderen leben. Und das ist der Schlüssel, wie wir diese Jahreslosung wirklich leben können. Ich lese nochmals den Vers 11 und 12 aus 1. Johannes 4. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Diese Abhängigkeit, weil Gott uns so sehr geliebt hat. Darum. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden. Etwas Großartiges ist auch verheißen, wenn wir das tun. Dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel, eben sie hat ein Ziel, einen Plan, erreicht. Das heißt, der Weg ist, bleib mit Gott verbunden. Dann hast du seine Liebe. Und jetzt kommt der Umkehrschluss. Und weil du seine Liebe hast und so auch andere liebst, bleibt Gott mit dir verbunden. Und in dieser Verbundenheit hast du seine Liebe. Und so geht der Kreislauf fort. Diese Verbundenheit zu Gott, das ist der Schlüssel. Wir könnten so eine Jahreslosung nie und nimmer leben ohne die Verbindung zu Gott. Da müssen wir ansetzen, dass wir fest verbunden sind mit Gott. Dann dürfen wir seine Agape-Liebe haben und die hilft, führt, stoßt uns in die richtige Richtung, dass wir diese Liebe auch weiterleben. Aber wir haben auch gehört, wir müssen wollen. Es passiert nicht gegen unseren Willen. Wir müssen bereit sein und uns darauf einlassen wollen. Wir müssen ein grundsätzliches Ja haben. Wir müssen sagen, ja, ich möchte von dieser Liebe angestoßen werden, dass ich auch so liebe. Wir lieben dank, durch und bei Gott. Und nur auf diese Art und Weise können wir Agape-Liebe leben. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns liebst. Du hast uns zuerst geliebt und das war notwendig. Wir von uns aus hätten nie diese Agape-Liebe aufbringen können. Danke, dass du sie zu uns gebracht hast, dass du uns immer wieder berührst mit dieser einmaligen Liebe, mit dieser vollendeten Liebe. Und ich bitte dich, füll unsere Herzen neu. Berühre uns ganz neu mit deiner Liebe. Und dann hoffe ich, dass wir ein Ja haben und diese Liebe auch weitergeben wollen. Danke, lieber Vater, dass du uns helfen kannst, immer wieder auch ein Ja zu haben und dann auch wirklich diese Liebe Platz zu geben in unserem Leben und sie fließen zu lassen. Ich denke, dass dieses Jahr jetzt, das vor uns liegt, ein gutes Übungsjahr ist mit dieser Jahreslosung, dass wir uns jetzt in dieser Liebe leben einüben. Und ich, Vater, ich bitte dich, du kannst uns immer wieder daran erinnern, du kannst uns immer wieder Gelegenheiten über den Weg senden, wo wir wirklich darin wachsen können. Nimm uns hier in die Schule, hilf uns, in diesem Punkt zu wachsen. Danke, bist du mit uns. Amen.